Unser Thema lautet Weitsicht. Vielleicht möchte ich einige von euch heute bereits enttäuschen, weil es geht heute nicht um die Offenbarung, nicht um die Weitsicht, die Gott für die Welt hat, sondern im Moment geht es ein paar Stufen tiefer um die Weitsicht, vielleicht die wir als Gemeinde haben. Vielleicht noch kurz eine Vorstellung vom neuen Pastor, ein Ehepaar. Wenn ich es erzähle von unserer Gemeinde, versuche zu verstehen, dann habe ich wieder den Eindruck, wir sind noch in der Trauerphase. Und wir haben emotional noch nicht so richtig Platz für etwas Neues. Erst vor zwei Monaten haben wir erfahren, dass Tabea geht und ich bin jeden Morgen noch traurig, dass sie geht. Und jeden Abend auch. Und jetzt stehen bereits die Neuen da und sollten einen Platz in unserem Herzen bekommen. Und ich glaube, wir kommen den Platz über. Aber ich glaube, dass es für viele auch ein bisschen schnell gegangen ist jetzt. Und darum möchte ich euch einfach die Signale, die ihr heute empfangen, die alle positiv zu werten. Gell? Ihr versteht sicher so ein bisschen das emotionale Herausforderung, wo wir als Gemeinde im Moment drin sind. Kürzlich hat sich jemand folgendermaßen über die Seetalkirche geäussert. So hat die Person gesagt, ich habe noch nie eine Gemeinde mit einer so starken Willkommenskultur gesehen. Andere Leute auf der anderen Seite befürchten, dass wir unsere geistliche Integrität zugunsten von dieser Willkommenskultur aufgeben. Alles hat Platz und sündiges Verhalten wird geduldet. Wenn wir diesbezüglich ein bisschen klarer werden, könnte Gott unsere Gemeinde viel mehr segnen. Da gibt es Personen, die alle wachsenden Gemeinden zum Vornherein unter Generalverdacht stellen, weil die Bibel in der Endzeit vom grossen Abfall redet. Wachsende Gemeinden sind bei solchen theologischem Unterbau höchst suspekt und schliessen zu viel Kompromiss. Aufgrund von solchen Gedanken und Fragen, die im Raum stehen in unserer Gemeinde, haben wir uns als Gemeindeleitung entschieden, am Anfang von dem neuen Jahr in einer Predigt unseren Gemeindekurs und unsere Gemeindekultur zu erläutern. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich gemerkt, das ist eine massive Überforderung. In einer Predigt alle die Fragen zu beantworten, die irgendwo da sind. Und wir auch schon zu Ohren gekommen sind. Und ich mache heute ein Angebot. Ich glaube, wir können heute ein paar Fragen beantworten und viele vielleicht nicht. Und wenn es Fragen gibt und sagst, das wäre mir aber wichtig, darüber mal zu hören, melde dich und sagst, ich möchte gerne mal noch ein bisschen mehr darüber hören und wir machen mal ab. Vielleicht sollte das auch bekannt geben, dass wir so einen Abend mal machen, beispielsweise, wo man Fragen kann bringen kann, die man hat. Ist mir ganz wichtig, dass Fragen, die im Raum stehen, dass man darüber reden kann. Und ich glaube, wenn man manchmal noch ein bisschen mehr Informationen zu den Themen hat, dass es dann auch einfacher wird. Die Gliederung, die ich heute gewählt habe, ist Englisch, aber es ist halt so ein entstehender Begriff. Viele kennen das vielleicht auch, das sind drei Begriffe. Das erste heisst Belong, dazugehören. Zweitens Believe, Glauben. Der dritte Behave, sich verhalten. Ich glaube, dass diese drei Worte sich sehr gut eignen, um unseren Gemeindekurs zu erklären. Und wir glauben auch, dass Jesus die Menschen ebenfalls in dieser Reihenfolge behandelt hat. Und im ganzen Gemeindebau, den wir hier machen, ist es unser grosses Bestreben, uns an Christus auszurichten und ihn als Gemeinde auf dieser Welt zu repräsentieren. Wenn uns das gelingt, dann sind wir recht weit. Und ich lese euch so einen Kommentartext vor, der Marcel hat uns schon ein bisschen abgeholt, wo Jesus sagt, im Matthäus 11, Vers 28 bis 30, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Dazugehören. Das ist das, was Jesus zuerst sagt im ersten Vers. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schweren Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Eine Gemeindekultur definiert sich über die Werte, die gelten. Unser erster Wert für unsere Gemeinde heisst, die Gemeinde ist ein Lebensraum, der zu verbindlichen Beziehungen in erster Linie mit Jesus Christus ermutigt. Wir möchten, dass Seetalkirche ein Lebensraum sein, in dem Menschen so wie sie sind, auch mit schweren Lasten ankommen könnt und aufatmen könnt. In der Glaubenarbeit bei den Jungen heisst das auf Neudeutsch «a place to be, a place to come». Das ist genau das Gleiche. Das ist der Lebensraum, wo man davon redet. Das ist der Grund für unsere Gastfreundschaft. Darum haben wir ein Zentrum gebaut, das Offenheit ausstrahlt. Darum haben wir ein Bistro wollen, in dem man jeden Sonntag zusammen essen kann. Darum werden auf dem Gottesdienstzettel, den wir verteilen, zuerst Gäste begrüßt und ihnen ein Gratis-Kaffee angeboten. Darum schreiben wir Bibelstellen immer aus und machen keine Abkürzungen. Darum geben wir Namen, die da vorne von Leuten vorgestellt, immer mit Vor- und Nachnamen an. Darum brauchen wir einen allgemeinverständlichen Wortschatz. Ich korrigiere mich, ich bemühe mich, einen allgemeinverständlichen Wortschatz zu benutzen. Darum setzen wir kein Bibelwissen voraus. Es ist ein hoher Maßstab für unsere Predigten, dass man ohne Bibelwissen gelustig wird noch mehr. Jetzt decke ich alles auf, he? Und ihr könnt nachher sagen, es ist überhaupt nicht so, oder es ist vielleicht ein bisschen so. Darum stellen wir neue Leute im Gottesdienst vor. Darum schaffen wir an der Qualität von unseren Anlässen. Wenn Jesus sagt, kommt alle her zu mir, dann meint er tatsächlich alle. Zwar ist er vom religiösen Establishment, von den religiösen Kreisen dort mal hart kritisiert worden, weil er mit Prostituierten, Zöllnern und anderen moralischen Versagen verkehrt ist. Christus hat eine auffällig starke Anziehungskraft. Und ein weites Herz von Menschen mit Brüchen in ihren Biografien gehabt. Es steht im Lukas 15, Vers 2. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Die Schriftgelehrten, die gewusst haben, wie es läuft, dort mal, die haben Jesus vorgegeben, du hast eine liberale Theologie. Bei dir hat es zu viel Platz. Du akzeptierst Sachen, die nach der Schrift nicht in Ordnung sind. Nicht nur im Umgang mit den Menschen, auch wenn er sich verhält. Beispielsweise hat er Korn am Sabbat, hat er Korn gegessen. Das war auch so ein Thema, das sie miteinander behandelt haben. Wenn wir als Seetalkirche Jesus in der Art von seiner Annahme von Menschen repräsentieren wollen, dann müssen wir unsere Türen noch ein bisschen verbreitern. Es ist wichtig, dass wir erkennen, finde ich zu dem Thema ganz wichtig, dass die Gruppe, die sich am Sonntag in unseren Räumlichkeiten trifft, wie heute zum Beispiel, dass das eine heterogene soziale Gruppe ist. Es ist nicht kongruent, allgemein verständlich, es ist nicht deckungsgleich mit dem sogenannten Leib Christi, der sich zusammensetzt aus lauter Menschen, die eine persönliche Beziehung mit Jesus haben. Das ist wichtig, dass man das versteht. Da hinten gibt es Leute, die Jesus schon jahrelang kennen. Es gibt andere, die so eben erst sich auf den Weg gemacht haben. Und es gibt Menschen, die noch nicht ganz überzeugt sind, ob sie es mit dem Jesus wagen wollen oder nicht. All das ist zusammen. In dem Saal. Das ist mega spannend. Jetzt zitiere ich einen ganz gefährlichen Satz, der mir begegnet ist. Aber vielleicht zeigt dieser Satz ein bisschen etwas von, wenn wir wirklich möchten, Jesus repräsentieren in der Art und Weise, wie wir leben, wie haarscharf das manchmal ist. Der Satz heisst, suchende Menschen gehen nicht unbedingt zu der Kirche, bei der die Theologie stimmt. Sie gehen dahin, wo sie sich angenommen fühlen und übernehmen deren Theologie. Ich glaube zutiefst, wenn unsere Theologie Jesusgemäß ist, wird sie Menschen anziehen. Und dann dürfen sie die Theologie sehr gerne übernehmen. Falsch wäre es, wenn wir den Leuten nach dem Mund reden würden, um sie zu gewinnen. Es ist manchmal verdächtig nach. Und ich begreife, dass es Leute gibt, wo die Eindruck haben, jetzt geht die Gemeinde über die richtige Linie hinaus. Das erste, belong, dazugehören. Kommt alle her zu mir. Das zweite ist belief, glauben. Dann heisst es im nächsten Vers, nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Da kommt Verheißung, nach der sich alle Menschen sehnen. Die Seele soll zur Ruhe kommen. Das ist das, wo alle Menschen wollen, nur ein bisschen Ruhe. Egal an welchem Punkt, dass sie stehen in ihrem Leben. Ich glaube, das macht uns alle gleichig. Damit das aber passiert, dass ein Mensch zur Ruhe kommen kann, muss er das Joch von Jesus auf sich nehmen. Ein Joch verbindet und koordiniert zwei Zugtiere. Man sieht das auf dem Bild da vorne. Und es klingt gar nicht so spektakulär, gar nicht so attraktiv, unter das Joch gehen mit Jesus. Es klingt nach strenger Arbeit. Jesus will uns unter sein Joch nehmen, gemeinsame Sachen machen mit uns. Ich finde, das ist eine sehr schöne Beschreibung von Glauben, von einer persönlichen Beziehung, mit Jesus unter einem Joch sein. Weggefährte von Jesus sein. Nachfolger von Jesus, in seinen Fußspuren laufen. Jesus nimmt uns so auf, wie wir sind, aber er lässt uns nicht so, wie wir sind. Einmal ist Jesus einer sehr unmoralischen Frau begegnet, an einem Brunnen. Durch das Gespräch mit Jesus hat die Frau etwas erkannt und sie ist zum Glauben gekommen. Noch sehr zögernd, aber gleich ist sie rausgegangen ins Dorf und hat die anderen aufgerufen und gesagt, hey, da ist jemand, das könnte der Messias sein. Unsere Aufgabe hier ist es, Menschen von ganzem Herzen willkommen zu heißen, sodass sie Jesus begegnen können. Und dann ist es etwas ganz allein zwischen ihm und ihnen. Dann stehen sie so vor Jesus, wie es wir alle auch mal gestanden sind. Und er wird sie anschauen und lieb gewinnen und sie zu sich rufen. Jetzt ist natürlich die grosse Frage, warum ist das bei Jesus immer so schnell gegangen? Und bei uns manchmal so lang? Bis Menschen mit Jesus zusammen unter das Joch gehen und von ihm lernen. Ist auch so im Raum manchmal, es passiert zu wenig bei uns. Warum ist das so? Ich denke, dass das mit uns allen zu tun hat. Menschen zur Zeit von Jesus haben ihn unverdünnt erlebt, pur. Sie begegnet Jesus direkt der göttlichen Herrlichkeit begegnet. Alle Facetten von Jesus haben auf den Vater hingewiesen. Er hat sogar gesagt, wer mir begegnet, begegnet dem Vater. Da haben wir noch ein Defizit. Jesus wohnt durch seinen Geist in seinen Nachfolgern. Leider aber wird die Ausstrahlung von dem Geist in unserem Leben oft durch allzu Menschliches, wie Egoismus, Selbstgerechtigkeit oder Ehrgeiz trübt. Liebe zeigt sich darin, dass man Menschen die Zeit geben, die sie brauchen. Der Trainer von Dortmund, Thomas Tuchel, hat gesagt, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Geistliche Prozesse können wir nicht selber produzieren. Wir können es nicht beschleunigen. Dass ein Mensch an den Punkt kommt und sagt, ich gehe unter das Joch mit Jesus, das ist ein reines Wunder von Gott, das er bewirken muss. Können wir nicht machen. Aber wir alle können ein Umfeld bilden, wo Menschen Gott begegnen können. Wo sie ermutigt werden, unter sein Joch zu kommen und von seiner Freundlichkeit und Demut zu lernen. Da sind wir alle herausgefordert. Darum sagen wir unserem ersten Wert, dass wir Menschen zu verbindlichen Beziehungen in erster Linie mit Jesus Christus ermutigen wollen. Ermutigen. Mehr geht nicht. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Aber es ist ein Joch. Da möchte ich auch sagen, es ist ein Joch. Glauben hat seinen Preis. Und das Jochen bedeutet, dass Menschen, die ihr Leben Jesus anvertrauen, ihre Selbstbestimmung aufgeben. Das ist genau das, was es bedeutet, Jesus sein Leben anzutrauen. Seine Selbstbestimmung aufgeben. Und ich glaube, da unterscheidet sich ganz wesentlich, wenn wir aufhören, über den Preis vom Glauben zu reden, dann sind wir liberal geworden. Im negativen Sinn. Das ist ein Punkt, ein Kriterium. Wenn uns bewusst wäre, wer Jesus ist und wie gut er zu uns ist, wir würden sofort und immer wieder unter sein Joch gehen. Und jetzt kommt das Behave, sich verhalten. Früher waren die Begriffe Umkehr. Ich habe meine Erinnerungen an meine Zeit in der Gemeinde als Jugendlichen und so, ist umgekehrt. Zuerst habe ich sich richtig verhalten müssen. Dass man das Schema gepasst hat von einer Kirche. Das war zuerst. Durch das hat man auch klare Grenzen gesetzt. Man hat sich abgrenzt von anderen. Von anderen Denominationen, von anderen Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Die Gefahr von dem System, von sich abgrenzen, ist, es gibt einen wunderbaren Nährboden von Heuchelei. Weil, was nicht darf sein, ist auch nicht. Behave, denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Matthäus, das ist der Vers 30. Also, rekapitulieren. Jetzt gehören Menschen zur sozialen Gruppe der Seta-Kirche dazu. Sie haben zu einem persönlichen Glauben gefunden und jetzt sollen sich ihr Leben verändern. Jetzt wird es spannend. Erst jetzt aber ist die Last, die Jesus uns aufleitet, leicht. Überhaupt erst tragbar. Johannes schreibt, Gott zu lieben heißt, seine Gebote zu befolgen. Und das ist nicht schwer. Erst jetzt lebt Christus in uns, sodass wir aus seiner Kraft heraus leben können. Die Last, die er uns auferlegt, besteht unter anderem aus Leitlinien, an denen wir unser Leben ausrichten sollen. Wo Jesus beim Zachäus eingekehrt ist, wo sehr ein unmoralisches Leben auch gelebt hat, hat er aus eigenen Stücken, nach der Begegnung mit Jesus, wo er ihn empfangen hat, sein Leben in Ordnung gebracht. Er sagt im Lukas 19, Vers 8, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Auch wir dürfen immer wieder erleben, wie Menschen vom Geist Gottes initiiert Sachen im Leben in Ordnung bringen. Ich bin ja viel mit Menschen zusammen, die ganz am Anfang stehen vom Glauben. Unsere Einsteiger- oder Starter-Kleingruppen beispielsweise. Und dort reden wir über solche Sachen und warten geduldig, bis der Heilige Geist sein Werk tut. Das Begleiten von Menschen, die noch nicht oder neu mit Jesus unterwegs sind, fordert mich enorm raus. Und lehrt mich immer wieder neu, mein ganzes Vertrauen auf Jesus zu setzen. Das ist eine Vertrauensfrage. Er kommt mit jedem Menschen zum Ziel. Er ist auch mit mir unterwegs und kommt zum Ziel. Und er kommt auch mit dir zum Ziel. Er kommt mit jedem Menschen zum Ziel. Wir glauben, dass da, wo der Paulus in Römer 2, Vers 4 sagt, dass er recht hat. Siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will? Nicht unsere hohen Maßstäbe bringen Menschen zur Umkehr. Nicht unsere Grenzen, die wir setzen. Es ist die Freundlichkeit von Gott, die Menschen zur Umkehr bringt. Und jetzt wird es noch ein bisschen heikler, noch ein bisschen interessanter, noch ein bisschen spannender, noch ein bisschen prickelnder. Was ist unsere Aufgabe, wenn Leute offensichtlich Sachen im Leben haben, die nicht den Ordnungen von Gott entsprechen? Immer wieder ein Thema bei uns. Ganz im Einklang mit der Aussage von Jesus in Matthäus 18 haben wir dann den Auftrag, die Dinge zum Wohl vom Nächsten anzusprechen. Dafür braucht es eine Vertrauensebene. Denn das Ziel steht dort drin, muss sein, den Bruder zu gewinnen. Bruder ist so ein Fachbegriff für Menschen, für einen anderen Menschen, wo wir miteinander auf dem Weg sind mit Jesus, wo den gleichen Vater haben. Aber zeigt auch, es braucht eine Vertrauensbeziehung. Kürzlich hat jemand sehr taktvoll und respektvoll angesichts von grossen Problemen von einem nicht verheirateten Paar gesagt, dass sie halt den Segen, den Gott über dem Ehebund ausgesprochen hat, nicht haben. Das ist doch der richtige Ansatz. Menschen, die in der Ahnung von Gott laufen, werden gesegnet. Hey! Das ist doch mal die Motivation, um sein Leben und das Joch von Jesus kommt, von ihm zu lernen. Dass unser Herz zur Ruhe kommen kann, dass wir den Segen von Gott erfahren können. Nicht, weil unsere Maßstäbe da sind und die Leute müssen in die einen passen, weil wir glauben, dass es richtig ist. Es geht um den Segen, den Gott möchte, jeden einzelnen Mensch segnen damit. Was für eine Motivation, um Sachen anzupacken. Genau das verspricht Jesus denen, die sie auch auf sich nehmen. Eure Seele wird zur Ruhe kommen. Der Paulus sagt der Gemeinde in Korinth aufgrund von einer sexualethischen Verirrung von einem Gemeindeglied. 1. Korinther 5, Vers 6. Ihr habt wirklich keinen Grund, stolz und überheblich zu sein. Das haben wir wirklich nicht, auch wir nicht. Habt ihr vergessen, dass schon die kleinste Menge Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Was bedeutet das? Das gilt zuerst für mein Leben. Wenn ich in einem Bereich nachlässig werde und Kompromiss mache, bin ich als ganze Person gefördert. Diese selbstkritische Haltung brauche ich unbedingt, wenn ich anderen Menschen auf ihre Splitter im Auge möchte aufmerksam machen. Immer wieder warnt uns die Bibel im Sinn von dem, was Jesus in Matthäus 7 sagt. Der Maßstab, nach dem ihr andere beurteilt, wird auch an euch angelegt werden, wenn man euch beurteilt. Wenn ich mich diesbezüglich geprüft habe, soll ich in Liebe und Demut meine Geschwister auf das Urteil in ihrem Leben aufmerksam machen. Und das machen wir auch. Das machen wir. Da tun wir nicht an die grossen Glocken hängen, das machen wir. Und zudem ist es uns wichtig, dass Menschen, die offensichtlich neben den Ordnungen von Gott leben, nicht in eine multiplizierende Aufgabe in unserer Seta-Kirche hineingehen. In die Begleitung von Menschen, dort wo die Vorbildfunktion sehr wichtig ist. Durchaus bedenkenswert sind dabei die Anweisungen, wo Jesus den Arbeiter von einem Bauer in einem Gleichnis gegeben hat. Er sagt, dass sie das Unkraut im Acker nicht ausreißen sollen, wie sie sonst einem guten Weizen schadet. Oder hat jemand Unkraut in Weizen gesagt? Ein bisschen Sauerteig, könnte man auch sagen. Und jetzt ist die grosse Frage für den Arbeiter, sollen wir gehen und alles ausreißen? Und Jesus sagt, lasst beides bis zur Zeit der Ernte wachsen. Dann will ich den Erntehelfern sagen, dass sie das Unkraut heraussammeln und verbrennen sollen. Den Weizen aber sollen sie in die Scheune bringen. Wenn wir Menschen zwischen Unkraut und Weizen unterscheiden müssen, passieren Fehler. Das gilt zu bedenken. Und wenn ich die Geschichte der Gemeinde anschaue, in den letzten 50 Jahren, die ich auch überblicken kann, ja, nicht wirklich, aber dann glaube ich, dass genau in dem Bereich enorm viele Fehler passiert sind, dass Sachen ausgerissen worden sind, die nicht hätten sollen ausgerissen werden. Wenn ich das Gleichnis richtig verstehe, dann möchte eigentlich Jesus uns sagen, überlassen wir doch das letztgültige Urteil Gott selber. Was müssen wir beachten, dass die Willkommenskultur nicht mit einer Theologie einhergeht, die den Menschen nach dem Mund redet? Ich glaube, wir brauchen eine Verkündigung, die sich ganz an Gottes Wort orientiert. Dazu ist es wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst sind, das ist eine heterogene Gruppe und dass man das auch so differenziert anredet. Nicht im Sinn, komm, wir kommen alle in den Himmel oder so, sondern immer wieder, wenn es auch um die Verheißungen geht, die für Menschen gelten, wo Jesus und uns nachgegangen sind, dass wir das auch denen zusprechen. Die Auslegung von der Bibel muss von Jesus her geschehen. Von dem, was er gesagt hat und von dem, was er als Person verkörpert. Gar nicht so einfach. Jesus hat gesagt, als er angegriffen worden ist von den Pharisäern und Schriftgelehrten, weil er am Sabbat Korn gegessen hat, hat er gesagt, es gibt einen, der grösser ist als der Tempel. Und ich sage heute, es gibt einen, der grösser ist als meine Auslegung der Bibel. Und das ist Jesus. Und darum ist es wichtig, dass wenn ich die Bibel auslege, dass ich immer wieder auf eine Metaebene gehe, versteht man das so super, und mir überlege, wie sieht Jesus da, entspricht das, wenn ich jetzt das verstehe, am Charakter von Jesus? Was würde Jesus sagen zu dieser Situation? Das ist eine entscheidende Frage bei der Bibel. Wir können nicht einfach exegetisch Wort für Wort vom Griechischen oder Hebräischen her und das Gefühl haben, das ist jetzt richtig. Es gibt einen, der grösser ist als meine Auslegung von der Bibel. Und da braucht Demut. Jemand hat geschrieben, dass es in Australien zwei verschiedene Methoden gibt, Vieh auf einem Gebiet von einer Ranch zu halten. Der eine baut einen Hagerings um die Geländegrenze, der andere grabt in der Mitte vom Gelände einen Brunnen. Ich meine, Jesus ist mehr wie ein Brunnen. Darum sagt er im Johannes zu der Frau am Brunnen: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Wenn wir unser Visionsbild anschauen, dann finden wir den Brunnen im Zentrum. Als Seta-Kirche, wenn wir bewusst Jesus zentriert leben und uns nicht auf Abgrenzung konzentrieren. Jesus konzentriert. Wer bei Jesus gut verankert ist, muss sich nicht gegen alles abgrenzen. Es ist ein Leben in der Freiheit. Das gilt auch in unserem Miteinander mit anderen Kirchen. Uns alle hier verbindet, dass wir auf die Quelle vom lebendigen Wasser zugehen. Es gibt Leute, die sind schon Jahrzehnte unterwegs und sind bildlich gesprochen ganz nah beim Brunnen. Andere hingegen haben sich erst gerade Jesus zugewendet. Oder wenn ich schon gesagt habe, sind sie unschlüssig, ob sie sich überhaupt auf Jesus einlassen wollen. Das ist für alle Beteiligten eine höchst inspirierende Ausgangslage. Dabei tragen besonders die Menschen eine grosse Verantwortung, die nahe bei der Quelle sind. An ihnen liegt es, die Unschlüssigen zu einem Leben unter dem Joch von Jesus zu locken. Am besten gelingt das durch ein Jesus-zentriertes Leben. Suchende Menschen sollen möglichst unverdünnt, wenn sie mir begegnen, dem himmlischen Vater begegnen. Ich danke dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel, dass wir in deinem Wort so ein geniales Bild von Jesus sehen können. Wie er war, wie er gelebt hat. Wie er ein Herz hatte für Menschen, für die Offenheit für Menschen, die er hatte. Und ich möchte dir Danke sagen, dass wir auch sehen dürfen, wie er Menschen verändert hat. Herr, und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass das auch bei uns noch viel mehr passieren darf. Herr, dass Menschen ganz neu in eine Freiheit hineinkommen und die Ruhe von ihrem Herz dürfen erleben. Bei dir. Weil du der König bist, weil du das Alpha und Omega bist. Und das, weil wir ganz nahe bei dir sind, weil wir dann keine Angst mehr haben müssen. Ich danke dir von Herzen dafür. Sprich du jedem das jetzt zu, was er braucht. In dieser Distanz, wo er steht zu dem Brunnen. Und mach uns eins, als Menschen da drinnen, die unterwegs sind zu der Quelle. Zu dem Wasser, das bis ins ewige Leben fließt. Amen.